Die Gnade unseres auferstandenen Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes, der ihn von den Toten auferweckt hat, und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, der uns allen österlich erneuertes Leben schenkt, die sei mit euch allen. Amen. Gott sei Dank. Gott sei Dank, liebe österliche Festgemeinde, es gibt zweite Feiertage. Gott sei Dank, es gibt noch zweite Feiertage und sie sind bisher keinem Sparpaket und keinem Sondervermögen geopfert worden. Noch gibt es sie Weihnachten, Pfingsten und eben Ostern. Zweite Feiertage. Da dürfen wir alle noch einmal innehalten, bevor morgen wieder das Getümmel beginnt. Noch einmal zurückblicken auf die beiden Osterfeiertage, auf den Karsamstag, Karfreitag und Gründonnerstag, auf die Osternacht, auf die Passionszeit und Palmsonntag. Wir dürfen uns noch einmal an die herrlichen Ostergeschichten erinnern. Wir durften und dürfen die wunderbaren Osterlieder singen. Gott sei Dank, liebe Gemeinde, gibt es zweite Feiertage und gibt es einen zweiten Osterfeiertag. Und ich feiere von Herzen gern am zweiten Osterfeiertag Gottesdienst. Am zweiten Feiertag, Sie haben das eben an der Lesung gemerkt, an der Lesung vom Weg der beiden Jünger nach Emmaus, diesem ganz besonderen Weg. Am zweiten Feiertag, liebe österliche Festgemeinde, geht's um Wege. Natürlich zum einen um den berühmten Weg, den da zwei Jünger von Jerusalem nach Emmaus gehen, 60 Stadien. Aber es geht natürlich um noch viel mehr Wege. Die Wege, die Gott mit uns geht, in diesem ganz besonderen Weg von Gründonnerstag über Karfreitag, den stillen Karsamstag, die Osternacht und die zwei Osterfeiertage. Alle sind unterwegs. Jesus Christus vom Leben in den Tod und aus dem Tod wieder ins Leben. Aber auch Gott ist ja unterwegs. In und mit Jesus Christus, mit uns unterwegs, die wir da seit Tagen auf Ostern uns vorbereiten, um dann Ostern zu feiern. Und wir sind unterwegs, wanderndes Gottesvolk, pilgernde Gemeinde. Pilgern wird jetzt ganz modern und Ostern ist ein Pilgerfest. Das ist Ostern, Wandern, Wege gehen. Und heute Abend haben wir noch einmal Zeit, über unsere Wege nachzudenken. Aber liebe österliche Gemeinde, nicht nur über unsere Wege. Sind ja unendlich viele Menschen in dieser Welt, die gerade unterwegs sind. In einer Welt aus Krisen und Katastrophen. Manche haben ein Ziel und wandern, pilgern, reisen, aber viele sind eben auch ohne Ziel auf der Flucht, wissen nicht aus noch ein, haben kein Ziel ihres Weges. Und auch von denen ist die Rede. Die beiden Menschen auf dem Weg nach Emmaus, von denen wir gerade gehört haben, haben auch ihre Orientierung und ihr Ziel verloren. So wie heute viele Menschen nicht wissen, wo es hingehen wird mit dieser krisengeschüttelten Welt, mit den Demokratien auf diesem Erdball und vielem anderen mehr. Und also fragen wir heute Abend, liebe Gemeinde, was ist denn das Ziel unserer Wege? Wo soll's denn hingehen? Wohin sind wir denn unterwegs? Wohin ist diese Welt aus Krisen, Kriegen und Katastrophen unterwegs? Und manche fragen das in unseren Tagen ganz verzweifelt auf ihrem Wege, andere eher verwundert und wieder andere halten sich die Frage vom Leibe, wo es denn nun hingehen soll und was das Ziel ist. Und angesichts dieser Frage, wo geht's denn hin auf dem Wege, trifft es sich gut, dass nicht nur das eben gehörte Evangelium, sondern auch unser Predigttext die Frage stellt und beantwortet. Die Frage, wohin wir unterwegs sind und was das Ziel unserer Wege ist. Der Predigttext steht im Buch des Propheten Jesaja im 25. Kapitel. Sie können im Programm mitlesen. Da steht geschrieben: Und der Herr Zebaoth wird auf diesen Berge in Jerusalem allen Völkern ein fettes Mahl machen. Ein Mahl von reinem Wein, von Fett, von Mark, von Wein, darin keine Hefe ist. Und er wird auf diesem Berge die Hülle wegnehmen. Die Hülle, mit der alle Völker verhüllt sind und die Decke, mit der alle Heiden zugedeckt sind. Er wird den Tod verschlingen, auf ewig. Und Gott, der Herr, wird die Tränen von allen Angesichtern abwischen und wird aufheben die Schmach seines Volkes in allen Landen. Denn der Herr hat's gesagt. Zu der Zeit wird man sagen: Siehe, das ist unser Gott, auf den wir hofften, dass er uns helfe. Das ist der Herr, auf den wir hofften. Lasst uns jubeln und fröhlich sein über sein Heil. Amen. Herr, dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Wege. Amen. Vielleicht fragen Sie sich, liebe Gemeinde, warum dieser Text, der Predigttext aus dem Buch Jesaja, den ich gerade gelesen habe, eine Antwort sein soll. Eine Antwort auf die Frage, wohin wir unterwegs sind. Und was das Ziel unserer Wege ist. Aber die Antwort ist eigentlich ganz klar. Und sie findet sich übrigens auch genauso im vorhin gehörten Evangelium vom Spaziergang nach Emmaus. Ziel aller Wege ist das Essen. Ziel aller Wege ist ein großes Festessen. Das wird vielleicht verwundern. Ziel aller Wege ist nicht das Fasten. Nein, Ziel aller Wege, liebe Gemeinde, liebe österliche Festgemeinde, ist ein Essen. Ein großes Festessen. Ein Essen in der Geschichte von Emmaus, ein Essen bei Jesaja. Wir sind zu einem großen Abendessen unterwegs. So schlicht, liebe Gemeinde, ist die Antwort auf die komplizierte Frage, wo es hingehen soll, wo das Ziel ist, Essen ist das Ende aller Wege Gottes. Beim Essen klärt sich alles. Beim Essen wird alles klar. Im Evangelium, was wir gerade gehört haben, gewinnen die Jünger die Orientierung beim Essen zurück. Der, mit dem sie auf dem Weg 60 Stadien waren, spricht das Tischgebet, bricht das Brot und teilt es mit seinen Jüngern. Und da wird alles klar. Da begreifen sie. Der, der das Brot mit ihnen in Emmaus beim Essen teilt, ist genau der, der es am grünen Donnerstag mit ihnen teilte in Jerusalem. Er lebt. Er hat den Tod überwunden. Man kann mit ihm essen. Mehr, liebe Gemeinde, muss überhaupt nicht klar werden. Nun haben die beiden, die auf dem Weg die Orientierung verloren hatten, beim Essen die Orientierung wiedergefunden. Beim Essen klärt sich alles. Beim Essen wird alles klar. Und so, liebe Gemeinde, auch im Predigttext, im Buch des Propheten Jesaja, den ich gerade vorgelesen habe. Auch unser Predigttext berichtet von einem Essen. Von einem Essen, bei dem alles klar wird und sich alles klärt. Bei diesem Essen, von dem der Prophet Jesaja erzählt, nicht in Emmaus 60 Stadien von Jerusalem entfernt, sondern in Jerusalem, sind nun allerdings nicht mehr nur noch zwei Jünger eingeladen, um sich beim Essen zu orientieren. Das gleich die ganze Welt eingeladen. Auf dem Heiligen Berg, mitten in Jerusalem, werden alle Völker zum Essen eingeladen, zu einem ungemein opulenten Mahl. Der Wein wird unverdünnt ausgeschenkt. Unverdünnt, nicht wie bis heute am Mittelmeer üblich, mit Wasser verdünnt. Es gibt nicht die billigen Fleischstücke, sondern die teuren mit Fett und Mark. Ein großes festliches Gelage, bei dem an überhaupt nichts gespart wird und alle, an die man überhaupt nur denken kann, eingeladen sind. Und auch bei diesem Essen wird alles klar. Da wird die Hülle weggenommen, mit der alle Völker verhüllt sind, und die Decke, mit der alle Heiden zugedeckt sind, wie es im Predigttext wörtlich heißt. Wir haben es schon gehört, beim Essen klärt sich alles. Beim Essen wird alles klar. Und die Fragen beginnen. Können wir uns ein solches Essen für die ganze Welt vorstellen? So ein unglaublich opulentes Festessen? Können wir uns ein Essen vorstellen, bei dem schlechterdings alles klar wird, was so unklar ist in dieser Welt aus Krisen, Krieg und Katastrophen? In dem Jerusalem unserer Tage kann man sich ein solches Festmahl schwerlich vorstellen. Wenn da irgendwelche Menschen zu einem großen Festmahl auf dem Heiligen Berg, auf dem Tempelberg einladen wollten, da würde sofort die städtische Polizei und das israelische Militär aufmarschieren, Gepäckkontrolle, Leibesvisitation, strenge Trennung zwischen Israelis und Palästinensern, zwischen Männern und Frauen, nicht erst seit dem 7. Oktober 2023. Festessen für alle auf dem Heiligen Berg in Jerusalem. Für Muslime, Juden, Christen, Agnostiker, Atheisten eine ganz und gar unvorstellbare Szene, jedenfalls in Jerusalem. Und könnte es so eine Tafel für alle hier in Berlin geben? Ein Festessen für alle, bei dem alles klar wird, sich alles klärt? Da bin ich skeptisch und Sie doch vermutlich auch. Vielleicht, liebe Gemeinde, erinnern Sie sich noch an die drei Tafeln der Demokratie am Brandenburger Tor. Da hat ein Verein dreimal auf den Pariser Platz vors Brandenburger Tor 1500 Menschen eingeladen. 2004, 2009, 2010. Ich war nicht eingeladen, sondern berichte vom Fernsehen her. Zweimal war der Bundespräsident Horst Köhler dabei, den wir vor einigen Wochen hier zu Grabe getragen haben, einmal der Bundespräsident Christian Wulff. Aber liebe Gemeinde, bei diesem Essen wurde ja auch nicht vieles oder gar alles klar. Jedenfalls gab es nicht programmatisch Orientierung für die Eingeladenen. Die Bundespräsidenten wurden orientiert. Die sprachen an ihren Tischen mit ihren Nachbarn, um Orientierung darüber zu finden, was die Bevölkerung so denkt. Kein Festessen, um alle Menschen über alles zu orientieren, sondern eher ein großes Essen, um einen zu orientieren, eben den Bundespräsidenten. Und auch die Festessen am Brandenburger Tor mussten von der Polizei abgesichert werden. Ausweis und Taschenkontrollen, denn vor den Absperrungen demonstrierten Menschen gegen die in ihren Augen allzu opulenten Speisen und die Auswahl der Gäste. Besonders wütende Protestierende hatten eine Tafel der Habenichtse organisiert und aßen Mitgebrachtes vor den Absperrungen. Was lernen wir aus der Realität, liebe Gemeinde? Natürlich kann das mit dem Essen gut gehen. Und wir könnten uns jetzt alle Geschichten von gut gegangenen Essen erzählen. Schließlich laden die meisten unter uns ja immer wieder Menschen zum Essen ein. Und bei diesen Essen klärt sich etwas. Bei diesen Essen wird mindestens etwas klar. So kann das jedenfalls gehen, wenn es gut geht mit dem Essen. Wir sprechen uns mit unseren Gästen darüber aus, was zwischen uns steht. Wir versöhnen uns in einer großen Gruppe. Wir bauen Freundschaften neu auf. So ist das jedenfalls bei Essen, zu denen Menschen eingeladen sind und Menschen einladen. Bei solchen Essen kann sich etwas klären. Bei solchen Essen kann etwas klar werden. So kann es gehen, wenn es gut geht. Die Essen, von denen heute im Lukas-Evangelium und im Buch des Propheten Jesaja die Rede ist, diese Essen sind aber ganz andere Essen als unsere Essen, bei denen etwas klar werden kann, sich etwas klären kann, wenn es denn gut geht. Denn, liebe Gemeinde, zum Essen bei Lukas und zum Essen bei Jesaja lädt Gott ein. Kein Mensch, kein Verein, nicht einmal der Bundespräsident. Gott, Gott allein. Und deswegen ist es eben nicht nur so, dass etwas klar wird, wenn es gerade gut geht. Bei Essen, zu denen Gott einlädt, wird mit einem Schlag alles klar. Alles. Und zwar plötzlich. Und allen. Wie kann das geschehen, fragen wir uns, liebe Gemeinde. Warum kann das bei den besonderen Essen Gottes geschehen? Bei beiden Essen, bei dem Essen in Emmaus, von dem Lukas berichtet, und bei dem großen Essen auf dem Berg in Jerusalem, von dem Jesaja berichtet, erkennen die Menschen mit einem Schlag, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Das ist die eine Erkenntnis, die alles klar macht. Sie erkennen, dass Gott, der sie eingeladen hat zu diesem Essen, dass Christus, der sie eingeladen hat, wie Gott Herr über Leben und Tod ist. Die Jünger in Emmaus erkennen das, weil sie begreifen, dass Jesus, den sie für tot halten mussten, wieder zum Leben gekommen ist und lebt. Den Menschen auf dem Berg in Jerusalem bei Jesaja im Predigttext wird's von Gott selbst gesagt. Er wird den Tod verschlingen auf ewig. Und da wird mit einem Schlag klar, Gott schenkt nicht nur das Leben dieser ganzen Welt zu allem Beginn, uns, wenn unser Leben beginnt, sondern Gott erneuert das bedrohte Leben auch immer wieder und der Tod kann ihn nicht daran hindern, das Leben zu erneuern und sich zum Leben zu bekennen. Und ein für allemal wird die große Macht des Todes gebrochen in der Auferstehung Jesu Christi. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Und sie wird dann gebrochen in der Auferstehung aller Völker und Menschen am jüngsten Tag. So sagt das die eine Bibel aus zwei Testamenten. Lukas Evangelium von am Lesepult, Buch des Propheten Jesaja eben auf der Kanzel. Da passt, liebe Gemeinde, kein Blatt zwischen die beiden Testamente. Kein Blatt zwischen Judentum und Christentum. Gott ist nicht nur der Schöpfer des Lebens, sondern er erhält es auch über den Tod, über unseren Tod hinaus. Und liebe Gemeinde, wenn es keine Macht der Welt gibt, die das Leben endgültig zerstören kann, keinen Tod, dann dürfen auch wir auf den Sieg des Lebens in anderen Todesnächten dieser Welt hoffen. In den Krisen, Krankheiten, Katastrophen, Kriegen. Das Leben wird am Ende siegen. Auch wenn es nicht immer danach aussieht. Das wird uns beim Essen mit einem Mal klar. Und mit dieser Gewissheit, dass das Leben am Ende siegen wird, ist man ein für alle Mal über alles orientiert. Ganz plötzlich, ein für alle Mal, wird alles klar, ist in allem Klarheit. Und wozu braucht's Essen? Warum muss man essen, um das zu erkennen? Weil, liebe Gemeinde, die Predigt, die theoretische Rede, eine theologische Vorlesung gar nicht reicht, um uns wirklich in einem tiefen Sinne zu orientieren, um die Klarheit wirklich in unserem Herzen zu befestigen. Beim Essen erkennen wir, dass uns der lebendige Christus selbst das Brot bricht und den Wein reicht. Beim Essen werden die Tränen des Kummers physisch abgewischt. Bei der Mahlzeit verfliegt die Unklarheit und es hat ein Ende mit der Orientierungslosigkeit. So wie Essen den Körper stärkt, physisch, dann wird man wieder kräftig und nimmt an Mut und manchmal auch an Umfang zu. So wie Essen stärkt, so bauen die Worte unsere Seele auf. Beides gehört zusammen. Beim Essen, nicht beim Diskutieren, liebe Gemeinde, und auch nicht bei der Vorlesung. Nein, beim Essen klärt sich alles. Beim Essen wird alles klar. Im Evangelium vom Spaziergang nach Emmaus, das wir vorhin gehört haben, wird auf das letzte Abendmahl angespielt, das Jesus am grünen Donnerstag einsetzte für die Jüngerinnen und Jünger. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Essen zum Gedächtnis. Und liebe Gemeinde, auch bei Jesaja geht es um ein göttliches Mahl, zu dem so alle eingeladen sind, wie wir in Jesu Namen zum Abendmahl alle einladen, die wissen, was da gefeiert wird und sich einladen lassen. Und das ist das zweite göttliche Wunder von Ostern. Moment, zwei Wunder zu Ostern? Ja, das erste österliche Wunder ist, dass der Tod das Leben nicht endgültig vernichten kann. Der Tote wird zu neuem Leben erweckt und läuft die Wege der Menschen wieder mit. Das ist das erste Wunder. Das zweite Wunder, liebe Gemeinde, ist aber, dass der Auferstandene nicht nur damals in Emmaus mitgelaufen ist, vor 2000 Jahren 60 Stadien zwischen Jerusalem und einer Kleinstadt, in Galiläa und am See Genezareth Wege mitgelaufen ist. Das zweite österliche Wunder ist, dass er auch unsere Wege mit uns läuft und mit uns ist. Das zweite österliche Wunder ist, dass er mit uns ist, damit uns alles klar wird. In dieser Kirche beispielsweise, jeden Sonntagvormittag im Abendmahlsgottesdienst, da ist er mit uns, vorn, an den Seiten, wo auch immer das Abendmahl ausgeteilt wird, in dieser Kirche, in vielen anderen Kirchen dieser Welt, manchmal zu Hause, in der Wüste, auf einer Exkursion. Das zweite österliche Wunder ist, dass Gott mit uns ist, jeden Sonntag, wenn wir möchten. Das sind alle eingeladen, die wissen, was da gefeiert wird und sich mit Gottes Klarheit beschenken lassen wollen. Und ich bezeuge Ihnen gern, liebe österliche Gemeinde, dass es mir immer wieder einmal beim Abendmahl so gegangen ist, wenn man die Oblate in die Hand nimmt und den Kelch dazu bekommt oder das Brot austeilt und den Wein dazu, dass sich beim Essen alles geklärt hat und mir beim Essen plötzlich alles klar wurde. Denn, liebe Gemeinde, wenn plötzlich deutlich ist, der ist mit mir, der ist dabei, dann ist plötzlich klar, dass Gott mit uns ist im Leben und im Sterben, dass er mit uns zusammen die Todesmächte dieser Welt aus Krieg, Katastrophen und Krisen überwunden hat und immer wieder überwinden wird. Und was kann einen angesichts dieser Gewissheit und Klarheit, die wir beim Essen gewinnen, überhaupt noch erschüttern? Was kann uns wirklich traurig machen? Worüber wollen wir da weinen? Beim Essen erkennen wir, dass Gott mit uns ist und uns zum Essen einlädt, wie die Jünger in Emmaus. Und dann können wir wie die Festgäste bei Jesaja sagen, siehe, das ist unser Gott, unser Gastgeber und Mitgast, unser Gott, auf den wir hofften, dass er uns helfe. Das ist der Herr, auf den wir hofften. Lasst uns jubeln und fröhlich sein über sein Heil. Ja, liebe Gemeinde, lasst uns jubeln und fröhlich sein. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.